Und kein Mensch spürt, wenn man erklärt. Aber Menschen spüren ja, wenn eine Geschichte da ist. Weil wenn ich mir einen Film angucke, dann spüre ich ja was. Dann kann ich mittrauern, weil ich anderen Menschen dabei zugucke. Aber würde jemand da sitzen, jetzt mal ganz stumpf gesagt, und mir den Film erklären oder das Musikstück erklären, habe ich noch nie was bei gelernt. Das bleibt ja irgendwie nicht hängen, zumindest nicht emotional.
Tja, und so bin ich dann wohl eines Tages auf den guten Phil Wiltschütz in den sozialen Netzwerken aufmerksam geworden, weil er mir nicht die Welt erklären will, sondern durch seine Gedanken und Geschichten Dinge bei mir angestoßen hat, die ich mir mal genauer anschauen wollte. Ich mag seine Bildsprache und die Art und Weise, wie er mich an seinen eigenen Fragestellungen mit einem Augenzwinkern und doch erstaunlicher Tiefe teilhaben lässt.
Warum mache ich den ganzen Bums? Content, Buch schreiben, keine Ahnung was. Ich will geliebt werden. Aber sobald Liebe kommt, ducke ich mich weg.
Phil ist Kreativschaffender, Content Creator, Autor, Feingeist und wahrscheinlich noch ganz viele andere Dinge. Im Frühjahr ist sein Debütroman Hinterm Beton das Meer erschienen, den er mehr oder weniger parallel zum Aufbau seines mittlerweile sehr erfolgreichen Instagram-Kanals geschrieben hat. Dass es zum Beispiel einen Unterschied zwischen Grübeln und Nachdenken gibt, ist mir durchaus schon mal begegnet. Aber Phil braucht nur ein Bild, um mich dies auch wirklich spüren zu lassen. Vielleicht einer der Gründe, warum ich dann doch immer mal wieder Instagram neu auf meinem Telefon reinstalliere.
Bei mir, und das liebe ich aber auch an meinem Account, ist der 18-Jährige, der gerade Abi gemacht hat und noch gar nicht so weiß, wo er hin will. Da ist aber auch der 56-Jährige Türsteher, der 20 Jahre in Hamburg an der Tür stand und sagt so, ey, ich mag dein Content. Da ist alles komplett. Liebe ich. Ich liebe alles daran.
Wir sprechen über die Suche nach Leichtigkeit und die Frage, ob, wann und warum uns ein kreativer Alltag möglicherweise glücklicher macht. Ist das schon Coaching oder ganz einfach Lebenskunst? Auch darum geht es in dieser Podcast-Folge, die wir bereits im Mai bei einem herrlichen Waldspaziergang aufgenommen haben. Ja, das ist fast wie Münster, nur dass wir einfach, uns fehlen diese Berge.
Die Berge.
Das ist ja fast für so einen Münsteraner, das ist ja hochalpin hier.
Ja, stimmt. Münster ist ziemlich flach. Ja, Berge. Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, verteufel ich sie manchmal ein bisschen. Aber ich glaube, wenn ich aufhören würde mit dem Rollen.
Aber sag mal, du hast vorhin schon mal gesagt, Fahrradfahren ist nicht so deins hier?
Nee. Also Fahrradfahren...
Weil du aber ein E-Bike auch uncool findest, oder?
Das hat ja nichts mit Coolness zu tun. Also ich finde E-Bikes...
Doch, einige E-Bikes finde ich echt uncool. Vor allem, wenn die so halt so Leute, die nie Fahrrad gefahren sind, und auf einmal, seit es E-Bikes gibt, ballern die halt irgendwie mit diesen ausgereizten 25 km/h so über die Wege. Und du hast immer das Gefühl, ey, die gucken auch nicht, ob da ein Kind oder ein Hund langläuft. So. Ich finde das nervig.
Ja, ich finde es gut, dass Menschen, die überhaupt gar kein Fahrrad fahren, auf einmal anfangen, wenigstens ein bisschen Fahrrad zu fahren.
Ja, das stimmt.
On the positive side. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass ich hier auch manchmal im Wald Menschen antreffe, die mit einem E-Bike durch den Wald heizen und mich über den Haufen fahren fast, wo ich mir denke, na, bitte ein bisschen achtsamer sein.
Ja, total. Ich folge dir im Übrigen, ne? Ist klar. Ja, Leute, ich bin zu Besuch im, heißt es eigentlich Bergisches Land hier? Nee, heißt es nicht, ne?
Nee.
Wie würde man das nennen hier?
Das müsste ich wissen eigentlich, ne?
Das müsstest du eigentlich wissen, ja.
Ennepetal,
Schwelm, Gewelsberg ist auch, glaube ich, hier so.
Ja, ne? So diese Ecke.
Okay, also.
Wetter, Witten.
Ja. Eine Stunde, Reisestunde aus Münster und ich bin hier und das ist richtig schön. Also Peter Wohleben würde jetzt hier wahrscheinlich kurz erzählen, wie es um die Fichten in diesem Wald hier gerade bestellt ist, weil nicht gut.
Ja, Monokultur.
Monokultur, Trockenheit der letzten Jahre.
Aber unten wird neu gepflanzt. Also hier oben warten sie jetzt, glaube ich, noch, bis alles tot ist und umfällt und unten wird schon wieder.
Ja, das
wird
besser. Ja, das ist krass.
Es wird besser.
Ey Phil, ich freue mich total, dass ich bei euch zu Gast sein darf und dass wir es geschafft haben. Ich war so ein bisschen unzuverlässig in den letzten Wochen. Wir hatten uns verabredet, wir wollten dann telefonieren. Dann habe ich nicht zurückgerufen, weil ich in irgendeiner Weise überfordert war von allem. Dann ist dein Buch rausgekommen. Ich habe in deinem Buch gelesen. Ich wollte es natürlich komplett durchgelesen haben. Ich sage es jetzt schon mal, ich habe es noch nicht. Also ich habe noch was. Nein, das habe ich mir extra aufgespart.
Ja.
Das heißt, wenn wir gesprochen haben, ich jetzt endlich auch mal weiß, wie ist dieser Phil Wiltschütz so in echt, dass ich dann einfach so die letzten 40 Seiten noch mal so ganz anders wahrnehme.
Das ist eine gute Ausrede, finde ich. Ich lasse das gelten.
Ja.
Aber ich war ja in den letzten Wochen dann genauso unzuverlässig wie du. Also da haben wir, waren wir beide, glaube ich, an einem Punkt, wo wir überfordert waren und zu viel zu tun hatten.
Apropos überfordert. Mein Sohn hatte keine Lust, in die Schule zu gehen, glaube ich. Er war auf jeden Fall so ein bisschen bockig und sagte, ach, irgendwie kein Bock. Und alles irgendwie doof und sagte es mir, ja, du hast es auch gut. Papa, du musst ja auch nie arbeiten. Du fährst ja dann in dein Studio und dann machst du da ja so Musik und dann guckst du eh die ganze Zeit nur in den Computer.
Mhm.
Was für ihn natürlich so ein total geiles Szenario ist, also einfach so einen Rechner aufmachen zu können, um dann sagen zu können, so, das ist Arbeit, weißt du? Und wir natürlich immer sagen, nee, das iPad ist zeitlich begrenzt. So, er sagte auf jeden Fall, ne, du hast es gut, du musst ja nie arbeiten. Und wie immer, das schwingt ja dann manchmal, solche Sachen schwingen ja dann noch so ein bisschen nach. Mhm. Ne? Und dieser Podcast, Drei Fragen von Elvis, beruht ja auch so ein bisschen darauf, dass mein Sohn mich irgendwann fragt, also mal, was machst du eigentlich gerne? Was kannst du gut? Und was findest du cool? Das hat er mich mit 6 gefragt, mir auf einen Zettel geschrieben. Und erst fand ich das einfach nur niedlich, so in dieser Erstklässler-Krakelschrift. Und bis ich merkte, oh, da steckt, glaube ich, eine philosophische Message hinter. Was kann ich eigentlich gut? Was mache ich eigentlich wirklich gerne? Und mich interessieren Lebenswege, mich interessieren auch, ja, was, warum Menschen die Dinge tun, die sie tun und woher der Sinn kommt für sie, für die anderen Menschen aus dem, was sie tun und ja, Lebenslinien, Lebenswege beruflicher Art, so menschlich ganz allgemein. Und deswegen, ja, musste ich unbedingt auch eine Folge mit dir aufnehmen. Und wo wir gerade beim Thema Beruf waren, ich habe etwas länger ausgeholt. Was machst du eigentlich beruflich?
Ich habe vorher noch eine Frage an dich, bevor ich das jetzt vergesse. Würdest du gerne zurück in die Schulzeit?
In die Schulzeit?
Ja, so als Gegenfrage.
Ja.
Weil dein Sohn sagt, er will gar nicht jetzt so gerne in die Schule, er möchte lieber auch im Studio sitzen und auf dem PC starren.
Ja, das ist so mit dieser Schulzeit, ne? Bestimmte Sachen der Schulzeit würde ich sagen, auf jeden Fall. Die haben wahrscheinlich aber eher damit zu tun, dass eine Struktur da war, die mich letztendlich mit Menschen zusammengebracht hat, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Also Freundinnen, Freunde.
Ah, ja, das verstehe
ich. Und jetzt definitiv auch ein paar Sachen dabei sind, wo ich jetzt fast ein bisschen nostalgisch sagen würde, ey, so einfach war das Leben nie wieder. Dabei blende ich wahrscheinlich aber ansonsten das Schulsystem und alles, was damit zu tun hat, blende ich wahrscheinlich etwas zu sehr aus.
Vielleicht.
Wie ist bei dir?
Schulzeit war für mich der absolute Horror. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich da nicht mehr... Wie ist die Demografie deiner ZuhörerInnen? Zeigst es nicht deinem Sohn. Schule ist super wichtig.
Nein, das ist ja, das gehört ja alles zusammen und letztendlich darum geht es ja auch. Nee, also ich glaube auch, das ist richtig schön hier übrigens. Ihr könnt das ja leider nicht sehen. Nee, aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir in Gänze und ausfüllend über das Schulsystem jetzt gerade sprechen können.
Nein,
was man denn so fürs Leben lernen sollte, müsste.
Nur so eine Interessenfrage.
Ich finde es halt total, es hat eben immer wieder mit Menschen zu tun, wo sowohl auf Seite von Lehrerinnen und Lehrern als auch, ja, was für eine Klasse kommst du und ich denke mir manchmal, wenn ich das aus der Entfernung bei meinen Kids so sehe, denke ich, wow, auch wenn ich sie mal frage, es gibt ganz viele schöne Momente und das hat was mit Gemeinschaft zu tun. Die Form von Wissen pauken, was man eventuell nie wieder brauchen könnte für die Herausforderungen, die Welt so gerade an uns stellt oder an sie auch vor allen Dingen stellen wird. Das ist auf jeden Fall etwas, was manchmal schwer fällt zu argumentieren.
Ich finde, es kommt natürlich auch darauf an, wie sich deine Schulkarriere gestaltet hat. Ne? Also du sagst, ja, also dieses Gemeinschaftsgefühl war da. Mhm. Habe ich gar nicht während meiner Schulzeit, weil ich sehr oft die Schulen gewechselt habe.
Okay.
Oder
hatte das Umzugsgründe oder war das weil die Schule für dich nicht mehr funktioniert hat?
Das hatte, ich habe für die Schule nicht mehr funktioniert.
Naja gut, das sagst du jetzt so.
Nee, ich war... von frühester Kindheit an meine Mutter. Das ist die Lieblingsgeschichte meiner Mutter ist. Sie wurde von der Schule angerufen, weil ich mich geweigert habe, eine Stadtkarte von Detmold anzugucken. Aber jetzt nicht doof geweigert, ich saß da nicht und war bockig, sondern ich habe einfach nur den Lehrer gefragt, warum soll ich mir das angucken? Ich wohne ja hier, ich kenne doch die Stadt.
Ja.
Und das konnte er mir aber nicht verargumentieren.
Wie alt warst du da?
Oh, ich glaube in der dritten Klasse. Wie alt ist man da?
Tatsächlich. Krass.
Und ja, der Lehrer hatte entweder nicht die Geduld oder die Muße, mir dann zu erklären, warum das trotzdem sinnvoll ist, sich das anzugucken. Und dann bin ich halt nicht aufgestanden, weil er mir keine schlüssige Antwort geben konnte. Und der ist sauer geworden, sagen wir mal so.
Okay. Wie hat sich das dann geäußert? Also das Sauerwerden, meine ich?
Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Also ich kann mich an wenig aus meiner Kindheit oder Jugend erinnern. Aber aus Erzählung heraus hat er mich wohl angeschrien und dann rausgeschmissen. Und ich musste zur Direktorin oder so. Aber Erinnerung ist trügerisch. Okay, jetzt haben wir aber einen richtigen Einstieg hier hingelegt.
Nee, finde ich total gut. Also es ist tatsächlich so, dass ich in den letzten Jahren eben auch das Gefühl hatte, ich werde manchmal so ein bisschen verklärt nostalgisch, wenn es darum geht zu sagen, okay, wie war das Leben, als ich 10 war? Wie war das Leben, als ich 19 war, Abi gemacht hatte und einfach dachte, okay, der Sommer des Lebens, nichts, es kann nichts mehr besser werden. Und es war vielleicht aus heutiger Sicht auch dann manchmal so. Wenn ich aber genau überlege, waren die Fragen, die ich damals hatte, so, wie funktioniert Leben eigentlich und warum, wie leben wohl unsere Nachbarn und warum fahren die 5-mal im Jahr in Urlaub und wir nicht? Macht das glücklich? Ist das erstrebenswert? Wo komme ich denn mal hin? Habe ich gemerkt, dass sich das einfach immer nur so, das hat sich ein bisschen anders schattiert, aber so diese Grundfragen.
Hattest du damals schon die Frage im Kopf?
Bitte?
Hattest du damals schon die Frage im Kopf?
Ja.
Ist das Leben für mich oder nicht?
Absolut. Also ich hatte relativ früh das Gefühl, ich muss in irgendeiner Weise auch eine Richtung zeigen. Also tatsächlich, als ich schon als Schüler auf eine Art, aber als ich dann Abi gemacht hatte, war ich sehr schnell so, okay, Zivildienst nahm einem so ein bisschen die Entscheidung ab. Man hatte eine Struktur, anderthalb Jahre dann nochmal so. Aber es hat mir definitiv, seit ich dann mit dem Zivi fertig war, war es so, dass ich morgens, als ich so, ja, ich war Musiker und konnte da auch ein bisschen von leben und hatte ein kleines Studio in meiner Wohnung. Aber es war schon so, wenn ich morgens beim Bäcker stand, hatte ich immer das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen, dass es 10 Uhr ist und alle vermeintlich arbeiten und ich jetzt gerade beim Bäcker stehe und mir so. Als müsste ich denen erklären, ich bin aber eigentlich schon viel früher aufgestanden. Ich habe auch schon voll viel gemacht.
Ich war richtig produktiv, versprochen.
Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, logisch. Habe ich durchgehend. Nein, nicht durchgehend, aber manchmal. Wir haben das am Anfang gar nicht gesagt, ne? Aber eigentlich wollten wir uns in Münster im Studio treffen. Und dann haben wir aber letzte Woche telefoniert. Jan hatte dann doch mal dran gedacht, mich anzurufen.
Ja, richtig.
Oder da hat Jan vorgeschlagen, dass wir so ein Walk and Talk.
Voll.
Das ist ein geiler Formatname. Ne? Ich glaube, den klaue ich dir.
Ist jetzt gerade in diesem Moment geboren.
machen und wir hier einfach ein bisschen spazieren gehen und dabei quatschen. Genau, das nur zur Erklärung, warum wir vielleicht zwischendurch auch ein bisschen wasser Huste sind. Ja, ich finde das spannend, oder ich habe die Frage gestellt, weil das für mich gerade so klang, dass du hinterfragt hast. Und das habe ich früher nicht.
Mhm.
Ich war ziemlich klar in dem, dass ich einer von denen sein muss, die 5-mal in Urlaub fahren.
Okay.
Und ein dickes Auto haben und. Das fand ich gerade spannend, dass du in so einem jungen Alter quasi schon angefangen hast zu hinterfragen.
Ja, also ich habe mich vor allen Dingen eben gefragt, also ich habe es natürlich vermutet, weil ich dachte, okay, der Urlaub in Spanien mit Swimmingpool, das kann ja nicht geiler sein, wenn du 15 bist und denkst, wo alle Freunde machen gerade einen Surfkurs in Sommerferien, wenn sie mit ihren Eltern so auf Mallorca sind oder wo man da so hinfuhr, dann muss das Größte sein. Und ja, wir sind dann halt irgendwie ein paar Tage zelten an die Ostsee oder haben eine Fahrradtour durch Schleswig-Holstein gemacht, was aus heutiger Sicht und auch damals, ich habe es natürlich geliebt, aber ich habe auch immer rüber geblinzelt zu den anderen. Und Rückblick muss ich schon sagen, das ist sehr an der Orientierung und dass ich mich sehr daran orientiert habe.
Also, okay, dann doch.
Also Role Models.
Ja, genau.
Ist das ein Thema, was für dich auch so? Also ich hatte schon auch bis heute, glaube ich, ich habe immer irgendwie Role Models gehabt so.
Ja.
Du auch?
Ich hatte damals, also ich bin ja sehr, ich finde die Definition immer so schwierig, ab wann ist man Armut oder Armutsgrenze. Ich mag den Begriff auch gar nicht so gerne. Mhm. Aber sagen wir, Mitte des Monats war nicht klar, wie der Kühlschrank gefüllt werden soll. Und dann, meine Eltern waren getrennt damals und dann bin ich halt zu meinem Vater für die Zeit gegangen, wenn er nicht gefüllt werden konnte. Und war aber trotzdem in einem Freundeskreis, wo das überhaupt gar kein großes Thema war. Durch, weiß ich nicht, weil ich dann 2 Jahre nach der Grundschule einen Ausflug aufs Gymnasium gemacht habe. Und da hatte ich dann meine erste Freundin damals. Und die Eltern, das wirkte alles so leicht. Es wirkte alles leicht. Und es wirkte auch so, dass die Eltern super harmonisch miteinander sind.
Ja,
und.
Ich weiß genau, was du meinst.
Und das war für mich so ein Gefühl von... Sorry, Jan ist gerade ausgerutscht.
Nee, ich hab mich noch gefangen.
Deswegen habe ich auch gerade so argwürdig vorhin auf deine Schuhe
Wir können geguckt. Aber, für was hältst du davon? Wollen wir mal kurz hier so stehen bleiben? Ich möchte mal einmal...
Gerne, du kannst...
Lass mal einmal so... Ey, hier ist doch... Guck mal her. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Genau, und das war, glaube ich, dann sehr lange mein Role Model. So, dass ich gedacht habe, okay, das Leben ist nicht so gefährlich oder so angsteinflößend oder so unsicher. Und das war mein Role. Was war deins?
Also als ich so richtig jugendlich war, war ich so total, ich wollte Fußballprofi werden, habe Fußball gespielt und habe wirklich tatsächlich auch so Tagesabläufe mit 14 wie so ein Profi gestaltet. Ich bin in die Schule gegangen und dann habe ich schon mal angefangen, die erste Laufrunde zu machen, bevor ich dann zum Training gefahren bin. Oh, und habe halt auch tatsächlich im Garten oder irgendwo bei Freunden dann so gespielt. Ich habe schon wirklich so Spiele im Kopf quasi kommentiert. Also ich habe, wir haben Fußball gespielt und dabei war ich quasi, habe auch das Spiel schon kommentiert. Und habe mich so ein bisschen gefühlt, als würde das jetzt gerade schon im Fernsehen laufen.
Aber dann warst du ja eher der Kommentator.
Ja, so habe ich das noch nie gesehen.
Nee, habe ich mich gerade gefragt. Weil
das heißt Kommentator, Beobachter und kommentiert auch im Sinne von bewertet vielleicht auch.
Ja, so tief muss man ja gar nicht reingehen. Aber ich dachte gerade so, naja, vielleicht war es klar der Fußball, der dich begeistert hat. Aber in dem Moment hast du gemerkt, dass diese Begeisterung rüberzubringen an andere, weil du im Kopf dann vielleicht, oh, jetzt hat er ein Tor geschossen, so weißt du?
Ja.
Das war gerade mein erster Gedanke, aber...
Naja, finde ich total spannend. Lass ich mal so ein bisschen wirken. Dieses Role Model Ding tatsächlich, um da nochmal drauf zu kommen, ist dann, hat sich dann so ein bisschen dahingehend auch verlagert, dass irgendwann Musik kam und ich, ja, so ein Lebensgefühl, was ich mir so, wo ich so dachte, so muss das wohl sein. Und ich habe vielleicht dann auch schon mal Leute kennengelernt, so war es beim Fußball auch. Ich habe dann Bekannte von uns, da war der Sohn Fußballprofi. Dem habe ich natürlich, wenn der was erzählt hat, habe ich dem also jedes Wort aufgesogen. So war es dann bei MusikerInnen, die ich irgendwann vielleicht, die schon ein bisschen berühmt waren und erfolgreich waren, die ich getroffen habe. Ich dachte, okay, das muss doch das tollste Leben sein. Genauso war es eben aber auch so, das muss doch das tollste Leben sein, wenn man eben fünfmal im Jahr in Urlaub fährt, 2-mal zum Skilaufen, im Sommer Surfkurs. Wie soll ich das denn alles in mein eigenes Leben reinkriegen? War dann aber letztendlich auch die nächste Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn ich heute so Menschen beobachte, kennenlerne und oder auch Biografien lese, dann bin ich schon schnell dabei, dass ich versuche zu analysieren oder mir das fast rausnehme zu analysieren, zu sagen, wie die sich wohl fühlen, wie die so durch den Tag gehen. Das interessiert mich total.
Ich finde das auch wahnsinnig spannend. Habe aber noch nie, wenn ich eine Biografie gelesen habe oder Jahrzehnte waren, meine besten Freunde waren Menschen Podcast.
Okay.
Im Podcast.
Okay.
Shoutout, Mats Hirsch.
Ja.
Entschuldigung, ich darf jetzt, bin hier im Podcast und mache Werbung für einen anderen Podcast.
Doch, darfst du. Ich höre Hotel Matze auch jede Folge.
Den habe ich zugehört, aber immer mit der Frage, wie zum Teufel habt ihr das gemacht? Weil da sitzen ja immer Menschen, die erfolgreich sind. Jetzt im gesamtgesellschaftlichen Kontext kann man sich ja darauf einigen. Also ja, das sind ja schon Menschen, die haben mit dem, was sie mal machen wollten.
Ich würde jetzt sogar mal steile These, die haben alle eine Relevanz.
Ja,
Relevant ist, finde ich, ein ganz schwieriges Wort. Was ist das eigentlich?
Wirklich.
Deswegen steile These, ich werf's mal so rein.
Ich würde jetzt eine Gesellschaftskritik haben. Also warum hat ein Mensch mehr Relevanz, nur weil ihm mehr Menschen zuhören?
Super Frage.
Das Konzept hat sich mir nie so richtig erschlossen. Mhm. Warum jetzt ein Matze Hilscher diese Menschen in den Podcast einlädt, das ist mir klar. Aber deswegen hat seine Meinung oder seine Erfahrung oder hat ja nicht mehr Relevanz als deine oder meine oder Maikes.
Ich glaube schon auch, dass Matze Hilscher und ganz viele andere Podcasterinnen und Podcaster schon das Gefühl haben, ich mache hier was und ich möchte schon auch gehört werden. Ich mache es schon auch viel für mich, aber ich möchte schon auch gehört werden. Und wie komme ich da hin?
Ist bestimmt, natürlich.
Ja.
Ich glaube, das größere Problem ist ja auch, sagen wir, hätte ich jetzt bei Instagram nicht mit Content angefangen, hättest du meine Geschichte niemals mitbekommen.
Nee.
Wie sollst du auf mich kommen? Und das ist ja dann auch ein Aspekt von diesem Ganzen. Natürlich lädt man sich die Leute ein, wo man was mitbekommt. Mhm. Aber man bekommt nur was mit von Menschen, die in irgendeiner Art und Weise was Öffentliches machen.
Aber glaubst du nicht, dass es, also dadurch, dass ich dich jetzt beispielsweise auf Instagram entdeckt habe, weil ich vielleicht aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, aus dem Bereich Achtsamkeit, ich sag's jetzt mal, Buzzword-Alarm, Leuten folge, mir Sachen angeschaut habe, bist du mir irgendwann angeboten worden.
Hm.
Und wir leben ja heute natürlich mit dieser Herausforderung, dass das, was wir da sehen, entweder uns so anspricht, dass wir sagen, ey, da möchte ich mehr von wissen. Und ist das wirklich alles so? Und darf ich da vielleicht mal hinter die Fassade gucken, beziehungsweise noch tiefer reingucken? Das ist ja die Herausforderung, vor der wir stehen. Wenn ich dich jetzt beispielsweise entdecke, ich weiß gar nicht, wann ich dich entdeckt habe. Vielleicht ist es schon über anderthalb Jahre her.
Echt? Nein, das kann ich. Ich habe letztes Jahr im Januar ja erst angefangen, so richtig.
Okay.
Aktiv.
Es ist mir aufgefallen, du hast irgendwann auf eine Art, also es war damals jetzt nicht fremd, dass Leute in die Smartphone-Kamera sprachen mit schönem Hintergrund und mit schönen Inhalten. Aber es war irgendwie anders. Da brannte ein Feuer im Hintergrund. Da war so ein bisschen für mich das Gefühl, da ist jetzt nicht irgendwie schon der festgemeißelte Businessplan dahinter, sondern ist so ein Bedürfnis gerade da.
Ich erinnere mich an das Video auf jeden Fall.
Schämen waren das nicht sogar mehrere?
Nee, Lagerfeuer hatte ich, glaube ich, noch bei einem gemacht.
Ja, ja. Ach cool, dass du dann genau weißt, was ich meine. Aber das ist es gewesen, wo ich dich entdeckt habe. War das ein Punkt, wo du dachtest, okay, ich glaube, ich möchte mal rausfinden, was das mit mir macht und was das mit meiner Botschaft, mit meinem Beitrag so macht?
Ich könnte jetzt sagen, ja, und das super romantisch alles darstellen. Der erste Gedanke, warum ich angefangen habe, Videos zu drehen, war, dass ich eine Reichweite generieren, also schon eher businesslastig, dass ich gesagt habe, ich möchte mir eine Reichweite aufbauen, mit dieser Reichweite so geringen Schaden wie möglich anrichten, um da dann ein Spielfeld zu haben, womit ich mich ausprobieren kann. Weil das ist jetzt nur meine Meinung, ist kein Fakt, ist auch nicht belegt oder so, aber ich hatte das Gefühl, Deutschland hast es entweder studiert, das, was du machen willst, du hast eine Ausbildung gemacht oder du hast Reichweite. Ich habe BWL studiert. Ist jetzt nicht bekannt dafür, dass man da irgendwie groß kreativ ausprobieren kann. Nicht in dem Rahmen künstlerisch, wie ich das machen wollte. Da kann man andere Sachen ausprobieren. Und das war so der von mir vorgeschobene Grund. Und da habe ich auch lange dran festgehalten. Bis mir irgendwann mal aufgefallen ist, hat ganz andere Gründe, warum ich mit Content angefangen habe. Weil ich habe bis Tag heute, ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren, kein Cent mit Instagram verdienen. Nicht ein.
Kriegst du nicht dauernd Anfragen für Kooperationen? Ich glaube, du bist bei irgendwie gut 40.000 Followern.
47.
Oh, Entschuldigung.
Das war ein Spaß.
Nein, ich habe lerne nicht
reingeguckt. Nee, das, also am Anfang ja. Nee, ist eher selten.
Du könntest es aber forcieren.
Ich bin keine Nische. Damit tun sich Unternehmen schwer. Es ist, wenn du dir jetzt vornimmst, Fahrrad zu nehmen, steigst aufs Fahrrad, filmst das, dann hast du eine Nische und dann ist halt der Streuverlust, wenn die Werbung geschaltet wird, auf deinem Kanal, ist sehr gering. Bei mir, und das liebe ich aber auch an meinem Account, ist der 18-Jährige, der gerade Abi gemacht hat und noch gar nicht so weiß, wo er hin will. Da ist aber auch der 56-Jährige Türsteher, der 20 Jahre in Hamburg an der Tür stand und sagt so, geil, ich mag dein Content. Da ist alles komplett, liebe ich. Ich liebe alles daran, aber aus Monetarisierungssicht oder BWLer-Sicht oder Marketing-Sicht macht es keinen oder wenig Sinn, mich jetzt für eine Kooperation anzubieten. Deswegen hielt es sich immer in Grenzen. Ich musste nicht oft Nein sagen, aber ich musste Nein sagen.
Warum hast du Nein gesagt?
Auch da gibt es Ist ja immer altes, alles ist immer multifaktoriell. Es gibt ja nicht den einen Grund. Also der Hauptgrund, den ich hatte, war, ich fand es ethisch nicht korrekt, Menschen mit emotionalen Themen auf meinen Account zu ziehen und dann zu sagen, hier ist aber Werbung jetzt und davon profitiere aber nur ich. So, das habe ich dann irgendwann mal so ein bisschen aufgelöst, weil ich dachte so, ja, Moment mal, ich arbeite wahnsinnig viel für die Inhalte. Ich darf ja auch was verdienen. Ich muss ja nicht immer der arme Schlucker bleiben. So.
Unbedingt. Ja. Und ich habe das irgendwann, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder ob es an einem Reel von dir war, dass du den Prozess wieder mochtest. Ist das richtig? Habe ich das wiedergegeben? Oder,
ja, ich lerne, den Prozess zu mögen, weil ich sehr, sehr lange nur aufs Ziel fixiert war. Und das ist ein wahnsinnig ermüdender, frustrierender Weg. Zu mir hat mal meine Ex-Freundin, die auch Künstlerin im Klassischen, also die hat Malerei gemacht, abstrakte Malerei. Und sie sagte mal zu mir, du willst kein Fotograf werden, du willst einer sein. Und da war ich so, you got a point. Also vollkommen richtig. Aber warum? Und da kommen ja jetzt viele Meinungen zusammen und die Hauptmeinung oder das, was mir Jahrzehnte gespiegelt wurde, du bist zu faul. Du bist zu faul, den Weg zu gehen. Und das habe ich aber nie in mir gespürt. Ich bin kein fauler Mensch. So. Klar, wenn du so, ja, tief unten klingt zu opfermäßig, aber wenn du sehr tief in deiner Gedankenspirale drin hängst, machst du nicht mehr viel, außer abends entweder jetzt rumscrollen oder Fernseh gucken oder keine Ahnung was. Aber es war nie Faulheit. Steile These, gibt keine faulen Menschen.
Ich glaube, Faulheit ist sowas, ist irgendwie auch so ein alter Begriff, du bist faul, um Leute irgendwo anzupieksen, sie an so einer empfindlichen Stelle zu treffen. Das fängt an, glaube ich, in einer, wenn die Mutter zum Kind sagt, hör mal, als dir, du könntest eigentlich viel bessere Noten haben, wenn du nicht so faul wärst. Ja. Das geht ja dann so weiter. Du könntest dein Studium schneller abschließen, wenn du nicht so faul wärst.
Ich glaube, dass es ein Versuch ist, für ein komplexes Thema eine einfache Antwort zu finden.
Was ja nie funktioniert.
Das hat noch nie funktioniert. Wird auch nie funktionieren, auch in der Politik nicht.
Gut.
Den ausschweifen wir jetzt nicht. Aber und gerade bei Eltern ist es ja auch eher eine Verzweiflung, die aus einem spricht. Gell? Also man will ja, dass das Kind erfolgreich ist, was auch immer das heißen mag. Also es gibt ja,
genau.
Es gibt ja dieses, zumindest in unserer Generation oder in meiner Generation, in deiner ja auch, dieses starke Bedürfnis nach wirtschaftlichem Erfolg. Mhm. Und wirtschaftlich erfolgreich wirst du halt nur mit guten Noten und mit einem vernünftigen Abschluss und mit einer guten Ausbildung oder im Studium oder was auch immer.
Gut, aber ein abgeschlossenes BWL-Studium zeugt jetzt nicht von Faulheit. Insofern ein weiteres Beweis.
Du hast mich nicht gefragt, wie lange ich dafür gebraucht habe.
Wie lange?
7 Jahre.
Aber was wäre normal, oder was heißt, wäre Regelstudienzeit, wie heißt das?
3 Jahre.
Ja. Ja, aber du musstest ja auch noch surfen.
Ich musste klarkommen vor allem. Das Surfen, das war ja ein Versuch, glücklich zu sein oder diese Zufriedenheit zu finden. Klar. Kann ich auch keinem verübeln. So, ne? Also von außen betrachtet sieht ein Mensch, der vorm PC sitzt und rumscrollt oder keine Ahnung, 7 Jahre für seinen Bachelor braucht, sieht das faul aus, natürlich. Und ich war ja selbst jahrelang davon überzeugt, dass ich dieser faule Mensch bin. Aber dass das so ein ekliger Klumpen aus Angst und Selbstzweifel und Blockaden ist. Ich habe nicht 7 Jahre gebraucht, weil ich dumm bin oder faul. Ich habe 7 Jahre gebraucht, weil ich Schiss hatte vor der Bachelorarbeit. Ich war in Regelstudienzeit fast fertig. Musste dann, weil ich dann noch gewechselt habe, weil ich erst International Business studiert habe, hätte man ins Ausland gemusst. Konnte ich mir nicht leisten, weil ich das vorherige Studium schon mit Kredit nur stemmen konnte. Und dann war schon während des Studiums immer die ganze Zeit, die Bachelorarbeit, da müsste aber, so richtig. Und ich kann mich in sowas sehr gut reinsteigern. Ich habe mich einfach nicht getraut, mit dieser Bachelorarbeit anzufangen. Und angefangen mit der Bachelorarbeit habe ich nur, weil ich komplett am Arsch war. Weil nichts mehr ging. Es war Corona. Ich hatte zwischendurch dann angefangen mit der Fotografie, weil ich brauchte irgendwas. Ich hatte irgendwas in mir, was raus wollte. So dieses klassische, Künstler-Blabla wäre zu negativ gesagt. Aber es musste, ne? Und dann habe ich mit der Fotografie angefangen. Hatte so ein paar Side-Projects. Habe da aber auch immer, auch der klassische Künstler, irgendwie viel zu wenig Geld dafür genommen, war also überhaupt nicht rentabel. Und dann war Corona. Ich war eingeschrieben als Student, hatte meinen Studijob verloren beim Konzern. Oder nicht verloren, der lief einfach aus. Die haben nicht verlängert, weil Corona gerade kam. Ja, und dann stand ich da. Keine Kohle. Nicht ein Cent. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann muss ich jetzt, was macht man denn jetzt? Ja, muss ich jetzt Hartz IV beantragen oder was? Ne? Bin zum Amt gegangen oder Bürger... Nee, damals war es sogar noch Hartz IV. Mhm. Und die haben gesagt, ja, hoch dir eine Wochenende. Bei uns kriegen sie nichts, sind ja noch eingeschriebener Student. Dem Grunde nach sind sie ja BAföG-berechtigt. Ah. Da habe ich gesagt, ja, nee, bin ja raus aus der Regelstudienzeit, habe den KfW-Kredit schon aufgenommen. Und dann sagte sie wieder, ja, aber dem Grunde nach. Da habe ich gesagt, gute Frau, es gibt nicht dem Grunde nach. Gibt ja oder nein, schwarz-weiß, ausnahmsweise. Und die haben das durchgezogen. Ich habe halt keinen Cent dann Unterstützung bekommen. Und war das erste Mal so im freien Fall, also nicht das erste Mal, aber du stehst dann da, ja, was soll ich denn jetzt machen? So, natürlich habe ich Bewerbung geschrieben, aber zu der Zeit hat keiner irgendwen eingestellt. Und dann war die einzige Lösung, ich muss jetzt diese Bachelorarbeit durchprügeln. Und dann habe ich die fantastischen Professor gehabt, wirklich. Ich habe denen die komplette Situation geschildert und habe gesagt, pass auf, ich habe Angst, ich habe einfach Angst. Und dann hat er mich da irgendwie so durchgezogen. Ich durfte auch über ein Thema schreiben, was ich schon seit Jahren im Kopf hatte, worin ich auch schon gearbeitet habe. Und dann war es auf einmal kein Problem. Also dann war das Ding innerhalb... Also ich habe mich natürlich gestresst und keine Ahnung, aber dann war das... Ich habe die Hälfte der Zeit gebraucht. Und es war nach 1 Komma.
Wow.
Und ich war so... Ja, warum hast du es nicht früher gemacht? Naja, gut, kann ich mir jetzt beantworten.
Ja, aber genau, die Antwort. Wir kommen ja so ein bisschen von dem Punkt, über Reichweite etwas herauszufinden, was dir leicht fällt, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ja.
Was einen möglichst geringen Schaden anrichtet, was ich, können wir auch nochmal drauf eingehen, was du damit genau meinst. Aber vor allen Dingen, ich hätte dich jetzt gar nicht so eingeschätzt, dass das Thema Reichweite so ein zentraler Antrieb gewesen wäre. Oder war dann da auf einmal doch der BWLer?
Dachte ich sehr lange, weil mit Reichweite kann man halt auch einfach Geld verdienen.
Hast du dich dann wirklich damit beschäftigt und gesagt, okay, das ziehe ich mir jetzt mal so ein bisschen rein, ich muss die Mechanismen verstehen und dann...
Ja, ich bin Profi in Selbstsabotage. Das ist mein Lieblingswort in letzter Zeit auch, weil ich jetzt gerade wieder mittendrin stecke. Und es gibt diese, oder ich nenne das immer so, diese Theorieschleife, wo man sich richtig fantastisch reinbeißen kann. Du kannst ja alles bis zur Perfektion treiben. Und das habe ich auch vorher gemacht. Deswegen, also dieses Videoprojekt, das war aber konkreter, seitdem ich mit Maike in Frankreich war, das ist jetzt 3 Jahre her, habe ich 2 Jahre noch gebraucht, um damit anzufangen. Weil ich muss erst Videoschnitt verstehen, dann muss ich aber auch Color Grading verstehen, weil ich nehme ja nicht einfach nur das Handy raus und filme, nein, es muss ja ein Vibe haben, es muss ja, ne? Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit Color Grading beschäftigt hast. Ich dachte, das wäre ähnlich wie bei der Fotografie. Ja, nee, das ist hochkomplex. Ich habe mich da so reingefressen und so drin verloren und hatte dann zum Glück einen sehr netten Menschen, der mir das erklärt hat. Und wo ich dann schneller an mein Ziel kam. Sonst würde ich wahrscheinlich jetzt immer noch da oben sitzen und überlegen, ja, ist das denn jetzt gut genug?
Ist das great? Brauchte es denn dieses Color Grading, um deine Botschaft rauszubringen?
Nee, überhaupt nicht. Aber
Weil ich höre das gerade so ein bisschen durch, dass du das selber so, dass du, ja, ich musste natürlich. Und das, ja, dein das Content sieht natürlich, der sah halt auch immer sehr, sehr, und sieht nach wie vor, aber sah von Anfang an immer auch sehr, sehr gut aus. Steile Frage, zu gut?
Also sehe ich gar nicht so. Ich bin natürlich, guck da selber drauf, auf die alten Videos auch vor allem und denk so, warum ist der Haaransatz lila auf einmal da? Hast du das damals nicht gesehen oder was? Und da viel zu viel Kontrast und da viel zu gesättigt und keine Ahnung. Aber es sind ja alles Mechanismen, um sich hinter irgendwas zu verstecken.
Nee, von wegen, weißt du, sah das nicht vielleicht sogar schon fast zu gut aus? Ist was ich so ein bisschen aus der Musikwelt kenne. Wenn man anfängt, sich so ein bisschen machst, willst du eigentlich was total Authentisches machen, weißt du? Und drehst dann doch, und da war ich jetzt wiederum auch häufig echt Spezialist drin, du drehst zu viel Schminke auf. Das ist mir oft passiert. Damit hat man mich auch immer gekriegt, wenn mir einer sagte, boah, das ist mir zu glatt, das ist mir irgendwie zu so.
Ja, habe ich mich auch, witzigerweise, als ich dann angefangen habe, mich mit diesem Haifischbecken TikTok auseinanderzusetzen. Da habe ich mich auch gefragt. Ich habe aber nie das Feedback bekommen, dass es glatt aussähe.
Nee.
Deswegen war ich immer so...
Das hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Aber du hast, man merkte, das ist nicht einfach so, nur mal eben, ich habe mich da jetzt mal einfach so vor die Kamera und dann haue ich das so raus, sondern du hast es halt ganz ordentlich nachbearbeitet. Weißt du?
Ja, ja, ja. Voll. Aber ja, das zum... Habe ich nie drüber nachgedacht. Mhm. Warum habe ich das gemacht? Also natürlich.
Okay, aber du hast irgendwann angefangen. So, dann habe ich dich also relativ am Anfang entdeckt. Mhm. In einer Phase, wo natürlich, ja, in Corona, nach Corona, die Menschen sich schon gefragt haben, so, ey, was mache ich hier eigentlich? Wie lange möchte ich das noch machen? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Werden dich eine Menge Menschen entdeckt haben, die gemerkt haben, ey, der teilt hier gerade so seine Fragestellungen, seine
44.
Fallstricke und seine Eventualitäten mit uns. Wie schnell ging das, dass die Leute sehr mit dir connected haben und dachten, warte mal, ich verstehe das alles, was der da sagt. Kann ich ein Coaching bei dem buchen?
Ich glaube, dadurch, dass ich relativ früh sehr, sehr oft gesagt habe, dass ich weder Coach bin, noch einer werden möchte.
Ah, okay, hast du, ne? Ja.
Mhm. Hat mich bis heute eine Person gefragt. Quasi.
Tatsächlich?
Auch, hat sich doch noch getraut, aber er war auch neu. Ich habe es ja in den letzten Monaten dann nicht mehr so oft kommuniziert. Die hat dann doch nachgefragt, ob ich Coachings anbieten würde.
Ja. Ist das eigentlich was? Wäre das was?
Auf gar
keinen. Hast du mal drüber nachgedacht? So, jetzt noch eine Coaching-Ausbildung?
Nein. Also keine Sekunde. Das ist ein heißes Eisen. Ich finde, ich habe letztens, vielleicht ist das ein gutes Beispiel. Ich habe letztens, hat jemand von mir ein Video genommen, hat das gespielt bis zu einem Punkt, hat meine Pointe rausgeschnitten, aber seine eigene Pointe-Geschichte drauf projiziert. Ehrlich? Quasi. Also er sagte dann, das war ein Video, wo es genau um dieses Thema ging. Ich prokrastiniere, ich sage, dass ich keine Zeit habe. Was kann das für einen Grund haben?
Ja.
Bei mir war die Pointe, ich habe Angst.
Okay.
Bei ihm war dann die Pointe, dass es nicht diesen Rahmen gäbe, den man früher gehabt hat. Und wenn da jetzt jemand sitzt, der von Angst blockiert ist und denkt, ich brauche ja nur einen Rahmen und sucht sich dann, weiß ich nicht, eine Festanstellung oder versucht halt diesen Rahmen irgendwie aufzubauen, sitzt dann in diesem Rahmen und denkt sich, das war's nicht, ich komme ja immer noch nicht ins Machen. Mhm. Wie fühlt sich dann der Mensch?
Ja.
Ja, richtig bisch.
Ja, vor allen Dingen dann, wenn du irgendwo letztendlich die ganze Zeit mit deiner eigenen Lösung rausgehst. Also ne, jetzt zu sagen, okay, ich habe es verstanden, das kann ich euch auch alles irgendwie beibringen und du kannst alles werden, was du willst. Und du hast es alles nur selber in der Hand, das ist alles nur Frage des Mindset und so weiter. Das könnten wir jetzt weiter ausführen, du weißt, was ich meine. Und es klappt nicht, dann manifestiert sich eben immer mehr dieses Gefühl, ja, dann muss es wohl eben doch an mir, meiner Unzulänglichkeit liegen.
Dann bist du halt einfach faul.
Und dann sind wir wieder da.
Das ist mir... Und was immer oder was erschwerend hinzukam, ist, dass ich... Es ist dann auch wieder so systemkritisch. Wenn ich jetzt mich auf dieses Coaching fokussiert hätte oder gesagt hatte, ja, jetzt werde ich Coach. Erstmal ist es ja Quatsch, nur weil ich weiß, wie ich funktioniere, kann ich nicht jemandem beibringen, wie er funktioniert. Natürlich kann ich dabei unterstützen, die richtigen Fragen zu stellen, damit man auf die eigene Antwort kommt. Aber der Punkt ist, dass Menschen oder viele Menschen, die es am dringendsten bräuchten, sich das gar nicht leisten könnten, weil ich müsste dann ja dafür Geld nehmen. Und das würde dann ja 90, weiß ich nicht, was kriegt so ein Coach, 60, 90, 100 Euro die Stunde.
Boah, ich glaube, da fängt's an.
Kann sich doch keiner leisten. Ja. Und ich saß zu oft in meinem Leben irgendwo, dachte so, ja, nee, also würde ich gerne machen. Kann ich mir aber nicht leisten. Hm. Oder ich wollte es mir nicht leisten. Oder ich hatte Angst, mir das zu leisten, weil ich nie gelernt habe, dass Geld auch wieder ins Portemonnaie kommt, was man ausgibt. Mhm. Keine Ahnung. Und bei dem Game wollte ich halt einfach nicht mitmachen. Mhm. So. Und ja.
Also ich kenne einige, die haben das auch immer so gesehen, bis sie es dann irgendwann einmal gemacht haben und gemerkt haben, dass es natürlich eben auf ein lukratives Business sein kann. Und ich glaube, das kann man so oder so machen. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube schon, dass die Menschen, die sich leisten können, müssen zumindest bestimmte Angebote, die, also wenn ich mir anschaue, was, wenn wir über das Thema Resilienz reden und über das Thema Selbstwirksamkeit, Self-Care und so weiter, dann glaube ich, sind Menschen in Pflegeberufen, haben ein großes Bedürfnis zu schauen, dass sie genau da auf sich aufpassen dürfen in Form von Angeboten, die sie halt aber vielleicht aus finanziellen Gründen nicht wahrnehmen können. So. Diese Schieflage habe ich ähnlich wie du auch immer gesehen.
Die Schieflage ist ja nicht, dass die Menschen sich nicht leisten können, sich einen Resilienzkurs zu buchen. Mhm. Die Schieflage fängt ja da an, wo Menschen einen Resilienzkurs brauchen, um im Leben klarzukommen.
Genau.
Wenn ich mir da Pflegende angucke, meine Mutter, die hat 30, 40 Jahre hat die in der Altenpflege gearbeitet. Mhm. Und konnte damals aber nicht die Ausbildung zur Altenpflegerin machen, weil ich da war,
ja,
als kleiner Dötzke und Geld gekostet habe und das Leben Geld kostet. Und der Ausbildungsgehalt hätte nicht ausgereicht. Mhm. Das heißt, sie hat jetzt 30 Jahre lang als, wie nennt man das dann, Helferin, Pflegehelferin gearbeitet.
Mhm.
Hat eine ähnliche Aufgabenlage,
ja,
gehabt wie eine examinierte Kraft.
Ja. Wahrscheinlich auch die gleiche Verantwortung.
Verantwortung. Das würde rechtlich nicht gehen. Also inoffiziell bestimmt,
ja,
aber
ja,
offiziell
okay.
natürlich
mhm,
nicht.
Offiziell
ne?
nicht.
Mhm. Ja, da einen Hungerlohn verdient. Nichts.
Sag mal so, du suchst nach einem Kanal beziehungsweise nach einem Beitrag, den du einfach ja, senden möchtest. So, das tust du. Ich glaube schon. Und wie sind die Rückmeldungen, dass du dort oder dort Menschen auf dich treffen, die einfach sagen, ey, wow, der hat mir Dinge aufgezeigt, die für mich wirklich einen Unterschied gemacht haben und immer noch machen. Wie persönlich sind Nachrichten, die du bekommst?
Sehr persönlich. Manchmal schon fast zu persönlich.
Ja, glaube ich.
Also das Feedback ist von halt die Fresse über, darf man das sagen bei Spotify?
Sind wir bei Spotify? Ja, ja. Ich mache da so ein E hin, Explicit Language.
Ah ja, stimmt.
Ja.
Ich habe die Nachricht nicht mehr gefunden, die wollte ich eigentlich, weil die hat mich da, habe ich fast Tränen in den Augen gehabt, wo ein Vater mir schrieb, der sagte, dass, ich meine, der Sohn hätte irgendwie Krebs gehabt oder hatte zu dem Zeitpunkt Krebs und dass meine Videos ihn immer so ein Stück weit in die Welt zurückgeholt haben.
Mhm.
Und das Feedback, ja, das berührt. Oder
das glaube ich.
Eine Frau, die mir geschrieben hat, ich habe mich nie getraut, alleine ans Meer zu fahren. Dann habe ich mir ein Video von ihr angeguckt und dann dachte ich, probiere das jetzt mal aus. Dann habe ich das gemacht und das war richtig gut.
Mhm.
Und ich sitze da dann immer und denke, das kann ich nicht glauben.
Ja.
Das glaube ich, also ja, rational natürlich, aber emotional kommt das bei mir nicht durch. Dann. Ich denke, so, das war ja nur ein Video.
Inwiefern ist das ein Antrieb für dich in Phasen, wo du eigentlich denkst, so, boah, ich bin gerade leer, ich kann gerade nichts senden. Ist dann doch zu tun?
Ich habe mir abgewöhnt zu senden, wenn ich nicht mehr senden kann. Deswegen, am Anfang habe ich es gemacht. Ich habe mich am Anfang sehr verpflichtet gefühlt, weiter zu senden.
Okay.
Und dass ich gesagt habe, ich beantworte jede Nachricht, jeden Kommentar. Und als dann das erste Video hochging auf 800.000, 900.000 Views und über 1.500 Kommentare, saß ich, also da war ich noch und habe alles beantwortet. Ich habe nichts anderes mehr gemacht.
Okay. Ja.
Das ging nicht mehr. Also da habe ich mich dann doch irgendwann verbrannt. Wenn du so 80 Stunden die Woche machst und jeden Abend bis tief in der Nacht da sitzt und irgendwie ging einfach nicht mehr. Nee. Genau. Und dann habe ich irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, bevor ich gar nichts mehr sende, mache ich jetzt lieber die Pause und sende dann, wenn ich es wieder kann.
Mhm.
Ich war faul.
Ja, und dann habe ich irgendwann einfach auf Instagram gesehen, warte mal, der schreibt ein Buch, der faule Kerl.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ich habe eine E-Mail in meinem Postfach gehabt von einem Verlag, ob ich Lust hätte, mit denen zusammen ein Buch zu schreiben. Ein Sachbuch aber, über genau die Themen, die ich halt auf meinem Kanal besprochen habe. Es traf sich ganz gut, dass ich schon immer ganz gerne geschrieben habe und auch immer mal wieder geschrieben habe, aber jetzt nie konsequent ein Buch oder irgendwas. Und dann habe ich mit denen telefoniert, habe gesagt, also Sachbuch habe ich mich gewehrt und habe gesagt, ich würde gerne einen Roman schreiben. Ich finde die Idee spannender, das, was ich versuche zu vermitteln, was ich denke, was ich gelernt habe oder glaube zu verstehen, über eine Geschichte, die ich erzähle. Weil ich für mich irgendwann mal gesagt habe, ich weiß alles, das ist Quatsch, aber ich habe mich jetzt 8 Jahre mit meiner Psyche auseinandersetzen müssen, weil sie nicht funktioniert hat. Ich habe wahnsinnig viele Sachbücher gelesen, Podcasts gehört. Aber ich bin ja immer noch an dem Punkt. wo ich sage, mir geht's okay, aber mir geht's nicht gut. Also fehlt da ja was, da fehlt ja irgendwas. Weil verstanden habe ich ja alles. Mhm. Ich weiß, warum ich ticke, wie ich ticke. Ich weiß, warum ich manchmal impulsiv werde oder keine Ahnung. Und da dachte ich, ja, ich, rational weiß ich alles. Gespürt habe ich nichts.
Okay.
Sehr lange nicht. Und kein Mensch spürt, wenn man erklärt. Aber Menschen spüren ja, wenn eine Geschichte da ist. Weil wenn ich mir einen Film angucke, dann spüre ich ja was. Dann kann ich mittrauern, weil ich anderen Menschen dabei zugucke. Aber da würde jemand da sitzen, jetzt mal ganz stumpf gesagt, und mir den Film erklären. Oder das Musikstück erklären. Habe ich noch nie was bei gelernt. Also das bleibt ja irgendwie nicht hängen. Zumindest nicht emotional. Im Kopf, ja. Dann bist du auf der rationalen Ebene. Du bist wieder eine Theorieschleife. Deswegen habe ich gesagt, ich würde gerne ein Buch schreiben.
Das Interesse blieb von Seiten des Verlags.
Genau, ich habe dann einen Probetext hingeschickt. Die haben gesagt, ja, passt. Viel Spaß beim Schreiben. Und dann habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben.
Warst du Autor?
Dann, nee, ja. Ja, ach, diese Labels. Ja, streng genommen. Das ist ja auch eine spannende Frage, ne? Ab wann, also du hast ja auch vorhin gesagt, du bist beruflich Musiker.
Mhm.
Ab wann ist man das
dann? Ich sag das ja bewusst so, weil du vorhin ja auch sagtest, das mit dem, du möchtest nicht Fotograf werden, du möchtest Fotograf sein. Ja. Und als wir mal sprachen, unser erstes Mal telefonierten, da sagtest du, ah, das ist jetzt allen anderen Autoren gegenüber irgendwie total komisch, wenn ich sage, ich bin Autor. Ich sage, warum denn?
Ja, ist es ja auch.
Naja, aber ich meine, jeder dieser Autoren, wen auch immer du da jetzt mit meinst, hat A, sein erstes Buch irgendwann geschrieben und gesagt, das ist der Prozess, wo ich mich aufmache, aus einem werdenden Autor ein Autor zu werden vielleicht.
Ja, genau. Aber dann war ich ja zu dem Zeitpunkt war ich werdender Autor.
Lernend.
Oder lernender Autor. Aber ich glaube, ja gut.
Das ist aber auf jeden Fall, ich meine, das ist ja, das steht dir ja auch total frei. Aber hast du dich damit besser gefühlt mit diesem Leben? Wenn es denn dieses Label gab?
Mit lernender Autor?
Ja, oder zu sagen, ich fang halt gerade an.
Wenn man da jetzt nochmal in die Psyche reingehen möchte, ist natürlich Autor ist ein Label, was sagt, das, was da rauskommt, muss in irgendeiner Art und Weise gut sein. Das ist ganz schön viel Druck, weil ich gerade anfange auszuprobieren oder zu dem Zeitpunkt auch erst angefangen habe auszuprobieren, war es für mich viel sicherer zu sagen, ich bin kein Autor, ich bin Phil. Und ich mache gern Bilder. Manchmal koche ich mit meiner Freundin gern und jetzt schreibe ich halt ein Buch. Da ist kein Druck für mich hinter.
Okay, du sagst es normal. Es hat sich ja auch so ein bisschen so dieses Format Erzählung hat sich ja auch so ein bisschen etabliert, ne?
Was ist der Unterschied zwischen einem Roman und Erzählung?
Also ich verbinde damit schnell, dass die oder derjenige, der die Erzählung schreibt, von sich erzählt.
Ah, okay. Du meinst dieses Autofiktionale quasi.
Autofiktional, Memoir.
Mhm.
Sachen, die so sein könnten, die so gewesen sein könnten, nicht müssen. Bist du Geschichten erzählen?
Stand lange auf meiner Homepage.
Tatsächlich?
Ja, die ist jetzt offline. Aber,
ach, guck mal, auf der war ich noch nie.
Weil sie offline ist.
Ja, auch vorher nicht.
Ist man, ja, natürlich, also, ja klar. Also, ich versuche ja, sei es mit der Fotografie oder mit den Videos oder jetzt mit dem Buch eine Geschichte zu erzählen. Das muss aber nicht zwangsläufig meine Geschichte sein.
Nicht zwangsläufig. Aber darf sie das sein?
Ja, nein, ein bisschen.
Setzt du vorher eine Grenze oder gehst du in den Prozess und sagst, mal gucken, wie viel einfach im Prozess von mir da reinfließt und auf einmal steht's da.
Aber es ist ja im Endeffekt, egal was du künstlerisch machst, fließt ja immer. Eine Emotion oder irgendwas fließt ja immer ein. Jetzt kann man die Unterscheidung machen. Ich habe nicht plakativ meine stringente Geschichte erzählt. Weil das in dieses 250-Seiten-Format ja gar nicht reinpasst.
Ja.
Und ich bin jetzt nicht so größenwahnsinnig, dass ich denke, ich muss jetzt 1000-Seiten-Buch Memoiren schreiben. So spannend ist mein Leben jetzt auch nicht.
Sag das nicht.
Oder so außergewöhnlich oder keine Ahnung, ist ja auch egal. Jetzt kriege ich wieder Ärger von Maike. Ja, auf dich immer so
mach
schlecht
dich nicht immer so klein.
Ja, ja.
Wie befreiend ist dieses Gefühl? Also sagen wir so, mir werden ja selbst auch auf Instagram und überall anders Sachen angeboten. Schreib deine Geschichte in 6 Wochen zu deinem Buch. Deine, so, ne, die Leute.
6 Wochen?
Ich weiß es nicht, habe ich jetzt mal so gesagt.
Okay.
Kurse, die du an, weiß ich, irgendeiner Fernuni oder privat buchen kannst. Wie befreiend ist, dieses Gefühl sagen zu können, ich schreibe und ich darf Dinge von mir erzählen, die können völlig überzogen sein, die können so passiert sein, die hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass sie passiert wären.
Ja, da sprichst du was an.
Und wie sehr nutzt man dann diese Freiheit? Jetzt mal ab, natürlich, es spielt immer die Emotionen rein, wenn man was macht, einen Song schreibt, ein Bild malt, eine Skulptur hämmert. Mhm. Aber bei dem Buch und einer Erzählung tatsächlich ja die Freiheit zu haben, hey Leute, nein, nein, das bin ich nicht. Aber, naja. Also ich finde, da kann so eine totale Magic entstehen. Auch tut in der so. Schaffensphase?
Phasenweise? Ja, dadurch, dass es... Guck mal, also die Chronologie war ja... Sagt man das so? Egal. Ich muss nicht mit Fachbegriffen... Ist das ein Fachbegriff? Warte.
Die, das ist mir jetzt zu intellektuell, ehrlich gesagt.
Ich war auch gerade so, warum hole ich jetzt
das,
so ein...
Ich übersetze das in den Shownote.
Die Timeline war ja, ja... Das ist jetzt so Marketing.
Ja, ja, Sprech, genau.
Ne? Mir fällt ja, das BWL. Deutsche Wort
der
nicht ein.
Der BWLer, da ist er wieder.
Was ist denn jetzt das deutsche Wort für die Reihenfolge?
Reihenfolge.
Reihenfolge.
Reihenfolge. So, da haben wir so ein schönes
Wort. So international.
So ein schönes Wort. Reihenfolge.
Es tut mir leid.
Ja.
Ach, Reihenfolge, Wortfindungsstörung. War ja, ich war ein bisschen am Arsch. Dann habe ich mit Instagram angefangen. Da musste mein Nervensystem sich ja erstmal daran gewöhnen. Ich weiß noch ganz genau, als das erste Video abgegangen ist. Also abgegangen auf, weiß ich nicht, 300.000, 400.000, die es gesehen haben. Saß ich abends mit Maike auf der Treppe und habe gesagt, guck mal, meine Heimatstadt hat das jetzt gesehen. Das war für einen Menschen, der sich 25 Jahre versteckt hat, war das schon eine Nummer. Das wuchs dann ja immer weiter. Und dann kam auf einmal diese Buchanfrage und ich, ja klar mache ich das. Man hat ja dann zwischendurch auch immer so größenwahnsinnige oder Mutausbrüche, habe ich es immer genannt. Und dann schreibst du da ein Buch. Und dann gab es viele mehr Tage, als ich gedacht hätte, wo ich dachte, so geil, ich kann hier machen, was ich will. Und dann gab es aber auch super viele Tage, wo ich dachte, so, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und wie funktioniert das denn jetzt? Also wie schreibt man denn jetzt hier ein Buch? Ja, keine Ahnung. Und überhaupt. Und ja, wäre schon geil, wenn es dann auch ein gutes Buch wird, ne? Also dann kam dann halt wieder Selbstzweifel, Angst, keine Ahnung. Und das hat dann natürlich die Freude am Prozess wieder so ein bisschen runtergedrückt.
Okay, aber sag mal ganz kurz über, also das frage ich jeden Autoren oder Autorin, die ich mal so getroffen habe. Schreibroutinen, Disziplin. Wie sehr oder war es von vornherein klar, dass du das machen musst, zu sagen, das sind meine Schreibzeiten. Ich bin jetzt Autor, das ist mein Schreibtisch. Ich arbeite immer an dem gleichen Schreibtisch. Nein?
Nein, nein, nein. Ich saß teilweise, weil wir zwischendurch auch im Urlaub gefahren sind, saß ich dann in Galizien auf dem Campingstuhl und habe da geschrieben. Nee.
Hat es gut funktioniert? Wo hat es am besten funktioniert?
Gute Frage.
Ja. Spontane Antwort bitte.
Zu Hause im Garten.
Okay.
Diese Sonnensegel aufgespannt und meinen Denkerschal umgemacht.
Nein, okay, aber direkt morgens. Oder erstmal ja, prokrastiniert und sagt, also, Nachmittag, ich muss jetzt auch eben noch, ich muss jetzt noch das machen.
Habe ich doch eine Routine gehabt. Also zu der Zeit war auf jeden Fall Ansage von mir selber, zusammen mit Maike erarbeitet, kein Social Media, bevor ich nicht geschrieben habe.
Oh, sehr gut, sehr gut.
Oder kein Handy, bevor ich nicht geschrieben habe, weil das deinen Kopf einfach komplett verstopft.
Fragmentiert, ne?
Sofort.
Ja.
Und dann, von wegen, wir treffen keine Leute. Und genau, dann habe ich 2-3 Stunden immer so Kreativschreibzeit, wo ich einfach nur rausgerotzt habe, was so, habe versucht zu lernen, okay, was spüre ich gerade in mir, Fernweh, ich bin happy oder traurig oder keine Ahnung was. Dann habe ich versucht, die Geschichte darum zu stricken. Und natürlich dachte ich am Anfang, ich schreibe ein sehr autofiktionales Buch, was schon eher in diese autobiografische Richtung geht.
Ja.
Und das hat sich dann aber irgendwann doch eher Richtung fiktional geändert, weil ich gemerkt habe, dass ich viel mehr über Dinge schreibe, die ich mir wünsche.
Ah,
oder die ich mir früher gewünscht hätte.
Oder wären wir wieder, weißt du, dieser offene, dieses völlig offene Feld, was sich erschließt, wenn theoretisch alles geht.
Wenn du etwas gestalten kannst.
Ja, ne? ja, das stimmt.
Was
wenn man sich nicht
werden könnte oder hätte sein können.
Wenn man sich nicht so reinzwängt, dann in diese starre...
Ey, so stell ich es mir vor. Das ist...
Ja, aber es klappt ja auch nicht immer. Ich muss schon gute Tage haben. Und eine Regel war bei mir auch, wenn ich kreativ nichts spüre, dann schreibe ich nicht. Dann korrigiere ich.
Ich wollte gerade fragen, wie schreibt man so? Also man schreibt drauf los, oder wie schreibst du so, Entschuldigung. Mhm. Du schreibst drauf los und sagst, okay, fließen lassen. Und dann schon beim ersten Rekapitulieren, Durchlesen schon in so eine Form der Revision gehen? Oder?
Naja, der erste Schritt war zu lernen, wie schreibe ich denn überhaupt? Also was macht dieses Handwerk Schreiben eigentlich aus? Und da kann ich für mich jetzt nur sagen, KI zum Lernen, wie man schreibt. Also ich habe dann einen Satz oder ein Kapitel genommen, habe den in der KI reingeladen und habe gesagt, nimm auseinander. Nein. Nimm auseinander. Also habe die KI vorher trainiert. Das ist, ne, und
als ChatGPT oder?
Ja, keine Werbung.
Ja, gut.
Nimm auseinander, aber jetzt nicht mit dem Sinn dahinter, schreib du ist jetzt besser, sondern bring mir bei, wie ich das anders ausdrücken kann. Und bei mir aber war zum Beispiel...
Warum anders ausdrücken? Hattest du das Gefühl, es muss anders?
Ja.
Okay.
Was ich lernen wollte, war, es gibt diesen Grundsatz in Filmen, in Büchern, show, don't tell.
Ah, okay.
Ich kann dir jetzt sagen, und dann saß er da und war traurig. Dann ist es nichts anderes als ein Sachbuch. Aber ich kann dich auch in die Situation reinziehen. Und das war... Oder habe ich irgendwann mal für mich ausgemacht, okay, das ist ein Punkt, der mich an Büchern fasziniert, wenn er mich in die Situation reinzieht, aber so subtil bleibt dabei, dass ich meine eigenen Gedanken dazu machen kann. Und das wollte ich lernen, weil das ist ein Handwerk. Das ist nichts, was man können muss. Oder, also doch, dann am besten verlernen.
Ja. Okay, und das hat dann tatsächlich die KI dir in irgendeiner Weise vor Augen geführt und dir so ausgebreitet?
Ja.
Hast du Prompts eingegeben? Hast du gesagt, ich möchte gerne diese Erzählform, beziehungsweise worauf du eben hinaus wolltest, wo wir gesprochen haben? Das hast du so gepromptet auch?
Ich habe das, also man muss ja immer, wenn man ChatGPT vernünftig benutzen möchte, einmal kurz eine Ansage machen, für was es gut ist, welche Rolle diese KI dann in dem Moment einnimmt. Da habe ich gesagt, das ist jetzt mein Lektor, ich möchte das und das mit meinem Text erreichen. Bitte sage mir, wo ich noch, oder gibt es noch Optimierungspotenzial, oder ist das erzählerisch, weil da kommt nämlich der zweite Punkt, das habe ich bei meinen Videos am Anfang zum Beispiel auch gemerkt, man will immer viel zu viel erklären, weil, weiß ich nicht, weil man die Erfahrung macht, dass viele Menschen einen missverstehen oder keine Ahnung.
Oh, ich glaube, da ist was dran.
Und man muss gar nicht so viel erklären. Und da hat mir dann schon die KI beigebracht, mehr on point zu kommunizieren.
Hattest du zwischendurch mal Angst, dass du durch diese äußere Form wieder auch so ein bisschen im Perfektionismus landen könntest?
Ja, ich bin ja drin gelandet.
Ja.
Brauche ich keine Angst vor haben. Das war so sicher wie das. Also die letzten drei Monate, von Januar bis März, waren die absolute Hölle.
Darf ich fragen, wie lange du insgesamt gearbeitet hast an dem Buch?
Insgesamt waren es jetzt 8 Monate. Und am Anfang war es richtig schön, hat Spaß gemacht. Und wenn ich nicht mehr konnte, habe ich aufgehört. In den letzten 3 Monate, das war so die Phase, Manuskript rausgeschickt, Lektorat durch.
Manuskript ist schon das fertige Buch, was dann lektoriert wird, richtig? Was ist das Manuskript?
Ja, Manuskript ist der erste Entwurf von dem Buch.
Der könnte es dann theoretisch sogar schon sein, dass man sagt, okay, da lektorieren wir noch ein bisschen.
Also ich, zumindest die Podcasts, die ich mir irgendwann mal angehört habe von AutorInnen, und wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel der Benedikt Wells teilweise 5, 6, 7 Jahre an einem Buch geschrieben hat, schon seinen Grund. Also der erste Entwurf, der erste Text, die erste Zeile ist immer Murks. Ist immer Murks, was man da... Also, das klingt so, als ob ich jetzt schon 80 Bücher geschrieben hätte, aber...
Ja, aber
das sind Erfahrungswerte.
Phil, du hast es aber gemacht.
Ja, ich habe ein Buch.
Das ist das Ding, weißt du? Also ich meine, über Musik runterzuputzen, damit kenne ich mich aus, runtergeputzt zu werden, selber... Runde zu putzen, ey, aber es gibt immer nur einen, ey, mach's einmal selber. Und du hast es gemacht.
Ja, das erkenne ich auch mega. An. Na, ich will nur nicht dabei so altklug klingen. Das kommt auch aus den Mündern von anderen.
Du hast es mit 35 gemacht, ey, und ich bin froh, wenn ich, ich möchte auch irgendwann mal was schreiben. So. Ich bin froh, spannend, wenn ich das bis 65.
Und ich würde so gerne mal Gitarre spielen.
Ja, lass uns zusammentun.
Verrückt. Nein, ich will ja nur dazu sagen, so, es sagen halt auch wahnsinnig viele andere AutorInnen, denen ich jetzt im Podcast zugehört habe oder mit denen ich mich ausgetauscht habe, der erste Entwurf ist immer Murks. Also nicht komplett, aber ist halt immer so, ja, da musst du nochmal ran, da musst du nochmal ran, das musst du nochmal machen. Und natürlich war dann mein grandioses Gehirn im absoluten Panikmodus.
Okay.
Gar nicht, weil das Feedback jetzt so schlecht war, aber es war, weiß ich nicht, es gab ein Feedback, ich bin in den Angst- und Panikmodus reingegangen und ich habe vom 1. Januar bis 17. März jeden Tag ohne Wochenende, ohne irgendwas, 10 bis 12 Stunden gearbeitet. Weil ich so
jeden Stein nochmal umgedreht?
Jeden Stein. Ich habe jeden Satz angefasst. Weil ich dachte, da geht noch was. Da ist zu viel. Da ist,
war das denn auch die Ansage des Verlags? Also zu sagen, ey, Phil, da...
Nein, nein.
Okay,
die waren stinksauer. Die haben gesagt, jetzt komm mal runter. Also so, du bist im Panikmodus. Und stimmt auch, ich war ein Stück weit im Panikmodus. Ja, habe ich auch gerade selber gesagt. Muss aber noch mal ein bisschen auch da mich selbst in Schutz nehmen. Und sagen, es gab halt auch viele Stellen, die geschliffen werden mussten, meiner Meinung nach, wo aber jetzt kein Kommentar von der Lektorin stand, wo ich gesagt habe, damit fühle ich mich jetzt nicht mehr wohl oder das ist auch noch zu viel erklärt oder ich habe mir das Buch durchgelesen, dann haben es Freunde von mir durchgelesen und es war keine Entwicklung zu erkennen zum Beispiel. Es war immer, wie sagte eine, bei jedem glücklichen Moment, den der Protagonist hat, schreibst du sofort ein Aber dahinter. Und da habe ich gesagt, ja, komisch, komme mir bekannt vor im Leben irgendwie. Das möchte ich ja gar nicht. Das darf am Anfang so sein, aber ich habe mich ja auch weiterentwickelt. Dann soll sich bitte dieser Protagonist auch weiterentwickeln. Das war ein riesen Manko am Anfang. Und dann musste oder wollte ich da natürlich noch mal reingehen und das umschreiben.
Aber sag mal, wenn Freunde das lesen, dich gut kennen, oder Maike, sind die dann nicht auch so, ach Mensch, Phil, du schon wieder. Weißt du, so, du schreibst natürlich so, wie die erkennen dich doch wieder, oder? Also dieses Aber, dieses vielleicht, ach, lass uns das lieber nochmal drüber grübeln.
Ja.
Also,
ja.
Ich sag das vielleicht deswegen, weil ich das auch ganz gut kenne.
Das war auf jeden Fall no new news. Maike war nicht schockiert oder dachte so, oh, endlich hast du erkannt, was... Oh, nee.
Nein, aber hattest du in deinem Testfreundeskreis, Testleserkreis, hattest du, waren das alles Leute oder waren Leute dabei, die dir auch ganz klar Feedback gegeben haben. Also nicht nur, dass du das überhaupt machst, sondern
immer.
Wenn wir es jetzt schon machen, dann müssen wir auch.
Immer, und wenn nicht, habe ich so lange nachgebohrt, bis... Nee, das mag ich auch nicht.
Ja.
Ich frage ja nach dem Spiegel. Ich bin ja dann nicht die Geschönte, sondern es war ja ein Projekt, was mir sehr, sehr wichtig war. Aus verschiedensten Gründen. Und da habe ich schon immer gesagt, aber meine Leute wissen auch, dass ich das abkann.
Gut.
Und die wissen, dass ich ja sowieso schlechter von dem Buch denke als sie. Also können sie ja ganz beruhigt ihr Feedback geben, weil meins wird garantiert noch schlimmer sein. In dem Moment.
Ja.
So, deswegen habe ich da drauf bestanden quasi, dass die da ganz ehrlich und frei...
Also 2 bis 3 Monate nochmal komplett...
Ja,
in Klausur. Deep Dive,
Das komplette Buch auf links gedreht.
Würdest du sagen, dass sich das in Gänze gelohnt hat?
Ja, voll. Also alleine für mich hat es sich gelohnt, weil ich hinterher... stolz war oder stolz auf das Buch auch war und gesagt habe, jetzt ist es für mich, ist kein perfektes Buch, das ist schon perfekt, aber es ist ein gutes Buch für mich. Es spiegelt das wieder, was ich erreichen wollte.
Also ich finde die Sprache hinterm Beton das Meer, ich finde die Sprache so richtig, richtig gut. Ich habe das damals ja auch geschrieben. Es ist halt verrückt, weißt du, du arbeitest an dem Buch, du gehst komplett nochmal Deep Dive rein und ich lese die ersten 100 Seiten in 1,5 Tagen.
Ja, krass, ne?
So.
Das haben viele geschrieben. Das
und brauche dann tatsächlich, nicht weil es mich nicht interessiert hätte oder ich nicht weiterhin dranbleiben wollte, sondern weil es sich zeitlich einfach überhaupt nicht ausging und ich merkte, dass ich abends tatsächlich nicht mehr, ich hatte einfach, es wäre so ein bisschen Verschwendung gewesen, weil ich mir die Aufmerksamkeit fehlte, mich richtig drauf einzulassen. Da habe ich gedacht, okay, dann kommt lieber der Zeitpunkt, wo ich weiterlesen möchte, wenn ich auch richtig reingehen kann. Wenn ich so nicht nur nebenbei snacke, sondern tatsächlich auch
ist mit allem
Sinn. Ja, genau. Deswegen habe ich mir auch noch ein bisschen was aufgespart. Ist es so, dass man wenn man ein Buch schreibt, in der Zeit selber aufhört zu lesen?
Ja, safe.
Muss man?
Ich war noch nie so eine richtig krasse Leseratte.
Ah, okay, das wäre noch eine Frage gewesen, ja.
Ich bin so ein Phasenleser und mir fällt es unfassbar schwer, auch gute Bücher zu finden. Mhm. Oder gute Bücher dann auch durchzuhalten. Also es gibt so ein Buch, Ein wenig Leben.
Oh, das kenn ich nicht.
Kennst du?
Nee.
Das hat 900 Seiten, 1000 Seiten, keine Ahnung. Die ersten 100 Seiten sind echt knusprig. Da muss man beißen.
Okay.
Muss man wollen. So. Und danach war ich so tief in diesem Buch drin, dass ich traurig war, als es vorbei war.
Das Gefühl kenne ich.
Und solche Bücher finde ich eher selten oder habe dann auch einfach nicht. Ich brauche irgendwie Zeit, Ruhe, Muße, keine Ahnung. Gibt tausend Ausreden, warum man nicht viel liest. Deswegen war ich nie die Leseratte. Ich habe dann versucht in der Zeit, weil eine Freundin mir ein gutes Buch empfohlen hatte, zu lesen, aber habe es die ganze Zeit mit meinem Schreibstil verglichen.
Oh,
und hatte dann Angst, dass ich versuche, diesen Schreibstil von dem anderen Autoren irgendwie nachzuahmen oder zu kopieren oder keine Ahnung. Und dann dachte ich so, ich kenne mein Gehirn, ich lasse das jetzt. Ab jetzt nur noch Serien.
Das, ja, genau. Und das ist ja aber auch wieder so ein Punkt. Ne? Vielleicht gibt es andere, die sagen, ey, nee, ich kann nur so arbeiten. Also ich kenne Musikproduzenten zum Beispiel, die arbeiten komplett. Da geht es nicht um Plagiat, da geht es auch nicht um Malen nach Zahlen, irgendwas komplett nachempfinden, sondern einfach immer wieder das Regulativ zu finden. Ich höre die ganze Zeit gegen Produktion, wo ich A sage, dass die mich inspiriert haben, B weiß ich, dass die auf allen Systemen gut klingen, rein soundlich, und dass sie eine Emotion transportieren, die ich erreichen möchte. So. Und die hören die ganze Zeit quer. Bei mir war das auch immer so, dass ich nie abschütteln konnte zu sagen, wenn ich das gemacht hätte oder auch gemacht habe, dann war es immer, ja, alles klar, jetzt habe ich den endgültigen Beweis, dass ich einfach überhaupt nichts kann. Weil das ist alles so viel besser als der Scheiß, den ich hier gerade selber mache.
Ja.
Andere, glaube ich, für die ist das, die können das gar nicht. Also ich kenne Leute, die sagen, ich könnte es gar nicht anders, ich muss das machen.
Ja, aber das ist ja auch...
Und so verschieden ist das, weißt du? Dass deswegen dieses, da sehen wir vielleicht jetzt auch wieder so bei diesen vorgefertigten Sachen, so funktioniert Leben, so funktioniert Beruf, so funktioniert Purpose-Findung. Ich habe das gefunden, ich kann dir beibringen, wie du es auch findest, diese vorgefertigten Schablonen, ich glaube einfach,
nicht.
Das ist Quatsch.
Das ist ja dieses hohle Versprechen von, die Aussagen sind nicht hohl, das meine ich damit nicht.
Aber
es ist ein hohles Versprechen zu sagen, wenn du XYZ machst, dann hast du die Lösung. Gibt's nicht.
Nee.
Es kann Menschen unterstützen dich dabei, dir die richtigen Fragen zu stellen, damit du auf deine Antwort kommst. Aber es kann niemals irgendwer dir sagen, das ist die Lösung jetzt. Deswegen finde ich Tipps auch. Tipps sind, auch kein Mensch.
Erfahrungen teilen?
Ist was anderes, weil Erfahrung teilen ist für mich so ein bisschen wie eine Geschichte zu erzählen.
Ja.
Und das kann resonieren und Resonanz ist immer gut. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde gesehen, das ist ja, wenn du mit jemandem im Gespräch bist und in Resonanz gehst, ich erzähle dir meine Geschichte, du erzählst mir deine, dann ist das ja ein schönes Gefühl. Und das ist ja das, was man häufig haben möchte.
Ja.
Man möchte ja gar nicht, wenn ich jetzt mich mit meiner besten Freundin treffe und ihr erzähle, mir geht's gerade nicht so gut wegen XYZ, wegen dem Buch oder was weiß ich, und sie zeigt mir dann Wege auf, wie ich da rauskomme, dann fühle ich mich ja in dem Moment gar nicht gesehen, sondern einfach nur, danke für deine Antwort, für mein Problem. Aber was ich ja eigentlich will, ist, ich möchte Resonanz, ich möchte, dass du siehst, dass es mir gerade nicht so gut geht.
Wie viele Lösungen für dich, für Prozesse, für Ideen, für Fallstricke, für all das, was dir so widerfahren ist im Leben in den letzten Jahren, steckt in diesem Buch? Vielleicht jetzt auch mit ein bisschen Zeit zwischen Erscheinen und jetzt.
Yeah. Alles.
Ja, also alles sagt alles.
Alles, was ich... gespürt habe, glaubte zu spüren, vermisst habe, gebraucht hätte. Das ist das Verrückte. Also durch das Buch, mir hat jemand geschrieben, nicht geschrieben, das ist Quatsch. Es gab eine Rezension von meinem Buch.
Ja. Wahrscheinlich nur eine, oder?
Nee. 2 Sterne. Kam relativ schnell, war auch so ein Booktalker.
Oh ja.
Wie heißt das für Instagram dann? Instatalk? Nee, Instabook.
Ich weiß nicht, ja?
Ist auch egal.
Okay.
Zwei Sterne zu oberflächlich. Ein Tag vorher.
Gab es noch mehr Begründungen oder war das der einzige Satz?
Ja, aber Gott sei Dank hat mein Gehirn sich geweigert, das sich zu merken. Also er hat das schon ausgeführt. Mhm. Und ich war so, okay, das sitzt vor allem. Ne? Also sorry, aber mein Leben ist nicht oberflächlich. Und ich habe mich aber gefragt, also mir war es super wichtig, dass es kein oberflächliches Buch wird. Und einen Tag vorher hatte ich aber eine andere Rezension, auch von einem Buchrezensenten, der geschrieben hat, ein wahnsinnig tiefgründiges Buch. Und ich saß dann und war so, okay, was ist denn jetzt hier die Wahrheit, Freunde? Schwarz-Weiß gibt's ja bei mir oft. Und habe mich dann wieder erstmal so weggeduckt und versteckt, weil ich dachte so, also wenn das Buch jetzt kacke ist, dann habe ich das nicht geschrieben. Dann tue ich jetzt einfach so, als ob es das gar nicht gäbe. Die Tiefe, glaube ich, Theorie, ist bei mir sehr subtil. Nehmen wir jetzt eine Szene, ohne zu spoilern. Der Protagonist ist mit einem Kumpel draußen beim Surfen. Und die erste Welle verkackt er und kriegt halt von der Welle dann eine auf den Deckel. In einer weiteren Szene paddelt er mit seinem Kumpel zusammen diese Welle an. Und der Kumpel sagt, jetzt muss er aufstehen. Und dann surft er die Welle, der Protagonist, paddelt zurück und sagt, danke Bruder. Und ich hatte beim Schreiben hatte ich Gänsehaut, als ich das geschrieben habe. Jetzt nicht, weil ich dachte, ich bin jetzt der geilste Autor der Welt, sondern weil das eine Emotion in mir war, die ich jahrelang irgendwie so dieses, danke Bruder, danke, dass du mir geholfen hast.
Das heißt, diese Szene in dem Wortlaut, beziehungsweise, ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, okay, das ist eine Szene, die hast du häufig genauso erlebt am Surfen.
Nein, Surfen ist Krieg.
Okay.
Absolut romantische Vorstellung.
Ich kenne mich nicht aus, ne?
Das Surfen irgendwie, alle sind Hang-Loops und keine Ahnung. Oh. Nee, da ist Fressen oder Fressen werden.
Also, hattest du vor, diese Zeile zu schreiben oder ist sie vielleicht passiert, weil es ein geheimer Wunsch war, einmal diese, nicht diesen Krieg.
Bei der Szene geht es nicht um Surfen. Mhm. Da geht es um Freundschaft.
So habe ich es auch verstanden.
Kumpel.
Genau.
Männerfreundschaft. Danke, dass du mir geholfen hast. Ohne Scham, ohne irgendwas. Einfach, es waren zwei Wörter. Er sagt, jetzt hilft mir in dem Moment. Ich paddel zurück, ich vor allem. Der Protagonist paddelt zurück, sagt danke. Mehr brauchst du nicht. Das ist halt subtil. Und ich verstehe auch, dass das nicht jeder spüren kann. Aber für mich war es halt eine krasse Szene. So. Weil ich dieses Gefühl, dieses jemand unterstützt mich oder natürlich kenne ich das, aber nicht von Männern oder wenig von Männern. Und das Zulassen, unterstützt zu werden und danach einfach nur Danke zu sagen, ohne sich zu rechtfertigen, ohne sich zu schämen und einfach nur sagen, danke Bruder, das kenne ich nicht.
Hat das für dich irgendwas verändert? Oder hat es dich irgendwie dazu verleitet, jetzt öfter mal auch vielleicht um Hilfe zu bitten?
Nein.
Was eine Frage.
Verrückt. Nein, ich lerne das schon. Also, doch.
Wie fühlt sich das an?
Immer noch. Ich glaube, ich habe, zum Beispiel, dass du jetzt hingekommen bist. Aber das war jetzt keine direkte Hilfe. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, ich komme nach Münster. Mhm. Ich verbinde das mit einem Kumpelbesuch und das stimmt ja auch alles. Also ich wollte auch einen Kumpelbesuch lange nicht mehr gesehen. Aber der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe, war, weil ich nicht wollte, dass du einen Aufwand hast wegen mir.
Okay.
Und dieser mini kleine Schritt zu sagen, ey Jan, pass auf, wie sieht's aus, hast du Bock vorbeizukommen, war für mich schon riesengroß. So.
Interessant.
Aber so subtil sind ja Veränderungen. Ich habe das letztens irgendwo gelesen. Wir warten alle auf den Riesen.
Warte mal, darf ich ganz kurz das sagen?
Ja.
Ich habe das Gefühl, ich habe das gemerkt.
Dass das ein Riesen-Step war? Oder das?
Nee, das nicht, dass es ein Step war, aber dass da was ist. Weil als du so sagtest, wäre das super, wenn du dann, ich kenne den Wortlaut nicht mehr, hat mir das Signal gegeben, der Typ ist total klar. Und ich fand es ja super.
Ja,
ich hätte tierisch was verpasst, wenn ich das heute nicht gemacht hätte.
Verrückt.
Aber ich habe gemerkt, oder ich hatte das Gefühl, warte mal, das ist jetzt nicht einfach nur so eine Orts- und Terminabsprache, sondern dachte mir so, der Typ ist klar.
Ja.
Echt cool, das ist gut.
Ja, das übe ich gerade.
Super.
Aber es war gut, ja.
Aber Entschuldigung, du wolltest gerade noch einmal abbiegen?
Nee. Ah, meine Lieblings-Sidequest. Ich beschäftige mich oder habe mich viel mit dem Thema Selbstsabotage beschäftigt. Weil ich dachte, es kann ja nicht sein, dass ich gerade ein paar Sachen erreiche und bin immer noch nicht zufrieden. So, was ist los? Und da sagte die Autorin von dem Buch auch, wir warten immer auf diesen riesengroßen Knall. Also dieses life-changing. Ich dachte ja, mein Buch, life-changing moment. Wenn ich das fertig habe, dann bin ich happy und dann habe ich was erreicht. Ja, nee, am Arsch.
Ja.
Und sie sagte auch, es sind diese mini kleinen Schritte. Und das, so ist das in meinem Buch. Also so, das sind so ganz kleine, subtile Hints. Und ich glaube, die muss man halt auch sehen wollen oder sehen können, weil man sich da reinspüren kann, weil man selber diesen Mangel erlebt hat oder. Und da kommt dann die Schleife zu. Ich glaube, dass deswegen der Mann mein Buch oberflächlich fand, weil er das nicht gespürt hat, weil er diesen Mangel vielleicht nie erlebt hat oder keine Ahnung was.
Oh ja. So. Das mag sein. Was ich daran, an diesem Trigger für dich so ganz interessant gerade fand, war, dass du es von das Buch ist oberflächlich, so habe ich es zumindest bei mir angekommen, der Typ ist oberflächlich gemacht hast. Ich bin oberflächlich? So hast du es, glaube ich, so in etwa gesagt. Weißt du? Also, dass du es nicht aufs Handwerk bezogen hast, so nach dem Motto, oh, ich bin ein schlechter Handwerker, sondern sogar sehr persönlich. Ich glaube, völlig normal. Also ich kenne jede Menge Musiker und weiß auch selber, wie es ist, dass man am Ende des Tages sich gerne dann auch ganzheitlich in Frage stellt und runterputzt. Der eine mehr, der andere weniger.
Ja, aber es steckt ja auch so viel drin.
Ja.
Von einem selber.
Gab es denn Momente oder gibt es jetzt Momente für dich, wo man sagt, okay, also jetzt weitermachen, nächstes Buch, recherchieren, was kann ich besser machen, optimieren und dann... Nee. Vor allen Dingen Zahlen. Du wolltest mit deinem Instagram-Kanal Reichweite generieren. Das ist dir gelungen, vor allen Dingen organisch, ohne Hype-Machine und so weiter. Gehe ich mal von aus.
Mhm.
Der Autor möchte doch auch Reichweite erzielen.
Ja,
geht es dir jetzt darum, das zu synken mit deinem Instagram? Oder wo stehst du gerade?
Das ist eine gute Frage. Habe ich noch keine Antwort gefunden.
Prozess wahrscheinlich, ne?
Im Prozess stehe ich, genau. Weg, mein Lieblingsspruch, der Weg ist das Ziel.
Ja.
Ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich sage, ich hätte Lust weiterzuschreiben. Ich habe ein bisschen die Finanzen im Nacken. Ich meine, Studienkredit muss abbezahlt werden, Leben kostet ein bisschen was, wir wollen jetzt endlich einen Camper kaufen. Und bin so ein bisschen wieder in diese Existenzangst reingegangen und gucke, glaube ich, gerade eher tatsächlich, was wirtschaftlich jetzt mehr Sinn macht. Und glaube.
Darf man das vielleicht mal sagen? Einige AutorInnen legen das ja manchmal so ein bisschen offen. Beim Schreiben ist es, glaube ich, so, man bekommt einen Vorschuss, um Zeit für ein Buch zu haben.
Ja.
Okay, ist jetzt zu.
Nee.
Ist total gefragt.
Nicht
neugierig sein. Und dann ist aber erstmal, ja, dann muss man das auch erstmal wieder so einspielen. So ist es in der Musik ja auch.
Ja. Also ich habe jetzt keinen Vorschuss bekommen.
Mhm.
Und viele Indie-Verlage können es auch gar nicht.
Ja.
Können keinen Vorschuss zahlen.
Nachvollziehbar, ja.
Und dann ist ja auch der Druck da, dass sich das auch dann x-mal verkauft. Sonst schießt der Verlag dich, glaube ich, ab, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, ich bin jetzt 8 Monate in Vorleistung gegangen quasi. Und, oder ja, schon viel länger. Bei Instagram, das habe ich ja auch nicht monetarisiert. Und muss jetzt so langsam dann doch mal gucken, dass ein bisschen Geld reinkommt. Und das Einzige, was du jetzt als Autor bekommst, sind irgendwas zwischen 5 und 10. Und ich glaube, richtig gute bekommen, also gute im Sinne von, die schon Bestseller hatten, bekommen dann irgendwie so um die 20% oder so. Aber das Halbwissen.
Würde man dann jetzt irgendwie verhandeln. Ja gut, alles klar. Wir planen jetzt einfach mal ein paar Lesungen.
Hä, da muss ich mich auf eine Bühne setzen.
Also ich finde ja, also ich sage das jetzt ja nicht nur so aus Blödsinn. Ich habe in der Musikwelt ja durchaus die Erfahrung gemacht, dass das Format Wohnzimmerkonzert eine Sensation ist. Nach wie vor etwas, wo Menschen sich zum Geburtstag schenken, dass ein Musiker oder eben auch eine Autorin eingeladen wird. Alle hauen das in den Topf und haben einen tollen Abend zusammen. Also echte Begegnungen in Zeiten, wo Begegnungen viel virtuell stattfinden, nach wie vor. So, und erleben.
Klingt voll schön, ne?
Ja, aber es ist wirklich so. Also, das klingt romantisch, ist aber tatsächlich so,
Ich kenne viele Kollegen, die da wirklich ein Geschäftsmodell draus gemacht haben und sich das einfach, So, insofern Aufruf, wenn ihr es noch nicht getan habt, schöne Locations, ich lehne mich hier weit aus dem Fenster, vielleicht hat Phil ja Lust, vorbeizukommen. Wenn es in der Nähe ist, würde ich auch ein Lied zum Intro spielen.
Geil.
Ist das nicht was? Wäre das was für dich?
Ja, schubs mich rein. Ich muss geschubst werden. Ich
glaube, ich bin jetzt ohne Quatsch. Ist, oder sagst du, ah, nee.
Doch, doch.
Also, das war jetzt wirklich ein bisschen provokant von mir rausgehauen.
Ja, ja, ich weiß
aber noch. Nein, aber, weißt du, weil für mich lägt es jetzt irgendwo auf der Hand und ich bin jetzt auch voll weit entfernt von komplett super extrovertierter, ja, yeah, let's do it. Aber in dem Fall.
Voll, voll. Also ich habe das ja auch im Kopf, ne? Also, Ich sitz ja auch gerade dran, da hier in der Umgebung mal. Also man muss ja immer so einmal das Pflaster abziehen. Einmal so und dann klappt das ja auch.
Ja.
Ich habe auch Bock drauf. Ich finde das ja auch schön. Weil das ist ja auch das Schreiben und Content machen ist wahnsinnig einsam. Aber ich habe vorhin so ausschweifend über Resonanz. Und Resonanz ist schön. Das ist klar, logisch.
Ist ja einmal also drauf. Ein sehr guter Freund für mich, Udo Schröter. Grüße an Udo. macht das auf ganz tolle Art und Weise. Schreibt, hat irgendwann auch mal ein Buch geschrieben, was jetzt sogar, glaube ich, offiziell sogar Bestseller heißt. Bin am Meer heißt das.
Herzlichen Glückwunsch.
Und Udo macht das schon so lange und lebt das mit jeder Pore. Und naja, ich habe ihn ab und zu jetzt auch schon begleitet mal auf Lesungen. Wir haben Sachen in Münster organisiert. Er kommt von der Insel Bornholm hier rüber. Und es ist großartig. Und
glaube ich.
Die Gespräche, die entstehen, haben eine Natürlichkeit und haben nichts von einer Werbeverkaufsveranstaltung. Und doch sind sie es in irgendeiner Weise, weil sie auf völlig natürliche Art und Weise auch ein Produkt in den Mittelpunkt stellen, aber in total natürlicher, in gelebter Form.
Ach, stellen sie das Produkt, weil sie mich eine Geschichte.
Ja, damit, jetzt mal ganz doof gesagt, ich finde es total geil. Ich habe es so oft beobachtet bei Udo. Da stehen Leute und sagen, ey, ich bin so glücklich, dass ich hier war. Ich habe es entdeckt, ich fand es toll.
Ja.
Und ich möchte jetzt für mein Freund Marc, für meine Tante Erika, schreiben Sie mir das rein. Ey, und das ist so toll.
Glaube ich.
Nicht?
Glaube ich.
Ich mag den Gedanken so sehr.
Man ist ja, habe ich ja vorhin gesagt, dieses selbstsabotierende Verhalten. Warum mache ich den ganzen Bums? Content, Buch schreiben, keine Ahnung was. Ich will geliebt werden.
Ja, das bist du nicht alleine.
Aber sobald Liebe kommt, ducke ich mich weg. Weil ich es nicht aushalte und ich spüren kann, keine Ahnung was.
Gefährlich.
Ich mach's. Ich muss halt jetzt auch nach dem Buch erstmal ein bisschen atmen.
Ja, absolut. Eine
anstrengende Zeit. Ich meine
ja nicht, dass du es morgen machen musst.
Nee, machen wir. Gut, danke für den Schubser.
Ich glaube tatsächlich, dass das wirklich etwas ist, was jetzt dran ist.
Ist es?
Das soll nicht übergriffig klingen, wenn ich das jetzt so sage. Aber,
du brauchst gar nicht. Nee, ist genau richtig. Du brauchst jetzt nicht, das macht's nicht kaputt, den Arschtritt. Ist doch gut. Nein, du hast ja vollkommen recht.
Wie gesagt, das Angebot steht, wenn du noch jemanden brauchst, der vorne ein bisschen irgendwas zupft, komme ich vorbei. Geil.
Das wäre noch geiler.
Ey Phil, ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie zu versuchen, einen roten Faden zu finden durch die Dinge, die du so tust. Das ist mir, glaube ich, mal mehr, mal weniger gelungen. Aber mir hat es Spaß gemacht und habe eine Menge gelernt. Und auch wenn ich jetzt in den letzten Monaten echt wenig auf Instagram geschaut habe und da quasi weg war so ein bisschen, wird es jetzt auch nochmal anders sein, wenn ich dich da in Zukunft sehen werde. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank.
Jan, danke, dass du da warst. Was ich dir die ganze Zeit noch nicht erzählt habe. Als Maike und ich hingezogen sind, ne, und du hast das alles gesehen, haben wir gesagt, der größte Wunsch ist, dass wir irgendwann mal andere Kreative mit uns irgendwie abhängen und wir gut Gespräche führen können. Also hast du quasi uns, damit dass du heute hier vorbeigekommen bist, ein Stückchen näher an den Traum rangeschoben.
Oh, das ehrt mich sehr.
Danke, dass du hier warst. Ey, mega Vielen schön, Dank, Mann. Wunderschönes Gespräch.
Danke, das ist ein traumhafter Ort. Und ich glaube, da kommt noch was.
Yes!
Danke.
Oh, das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Ich habe es extrem genossen, diesen Nachmittag. Ein ganz besonderer Platz, den Maike und Phil sich da geschaffen haben. Wenn ihr Phil folgt auf Insta, dann habt ihr das im Hintergrund natürlich auch immer schon ein bisschen mitbekommen. Da kann man nur kreativ sein, da kann man nur gute Gespräche führen. Und ich sagte es bereits, da kommt noch was. Apropos, da kommt noch was. Da kommt nämlich noch ein kleiner Anhang an diese Podcast-Folge. Wir haben uns nochmal zum Gespräch getroffen, denn bei Phil und in seinem Autorenleben, da hat sich so ein bisschen was getan.
zum Thema Freiheit, Selbstbestimmtheit und wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich auch meine Kunst unter die Leute bringen. Im Moment könnt ihr das Buch eventuell nur noch in Restbeständen erwerben, also seid schnell. Und was demnächst sein wird, ja, auch darüber sprechen wir in diesem kleinen Zusatz, der wahrscheinlich nächste Woche hier auf diesem Kanal erscheint. Wenn ihr Lust habt, erzählt euren Freunden von diesem Format, dann werden wir noch ein paar mehr. Ihr wisst, wie das ist. Bewerten kann man den Podcast ja hier und da auch mal. Freue mich natürlich auch, wenn er euch gefallen hat. So oder so hören wir uns wieder, wenn es heißt, 3 Fragen von Elvis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.